Willkommen zu einer neuen Folge KI2Go, der Podcast vom AI-Netzwerk DACH, in dem wir für euch knifflige Themen aus dem KI-Bereich zusammen mit unseren Experten aus dem Netzwerk in kleine 15-Minuten-Folgen packen. Unser heutiger Experte ist Dozent und Tutor für Digitalisierung und Nachhaltigkeitsmanagement und zeitgleich Trainer für künstliche Intelligenz. Wir teilen uns nicht nur denselben Vornamen, sondern auch die Begeisterung für persönliches Wissensmanagement, unser Thema für die heutige Folge. Und damit herzlich willkommen, Jan Langer.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf, lieber Jan.
Ja, vielen Dank, dass du da bist. Freut mich sehr. In 30 Minuten startet dann auch unsere Session in der School Community von AI-Netzwerk DACH, wo du noch ein bisschen länger ausschweifen darfst über das Thema persönliches Wissensmanagement, eben mit KI, weil wir sind ein KI-Netzwerk und viele denken sich jetzt vielleicht, okay, was hat persönliches Wissensmanagement da jetzt zu suchen? Das sind doch irgendwie die Aktenschränke bei mir im Office und wie ich meine Ordner verwalte. Aber ja, du kannst uns sicherlich doch jetzt was erzählen, wie sich denn persönliches Wissensmanagement oder auch Datenverarbeitung verändert hat jetzt im Zeitalter der KI.
Ja, also zuerst mal eine sehr, sehr spannende Frage. Also das, dein Initialgedanken da, den kann ich vollkommen teilen. Also als ich das erste Mal mit diesem Themenfeld konfrontiert war, also jetzt irgendwie persönliches Wissensmanagement oder auch eben so genau KI, am Ende vom Tag ist es so, würde ich sagen, geht es immer darum, wie wir mit Informationen und wie wir mit Daten irgendwie umgehen. Und ich würde mal sagen, so ein bisschen, dass das Schwierige ist heutzutage häufig, dass wir alle irgendwie Wissensarbeiter sind. Also mittlerweile ist es so, dass über zwei Drittel, beziehungsweise schon vor über 10 Jahren war es so, dass über zwei Drittel aller arbeitenden Menschen, sage ich jetzt mal, in der westlichen Welt eben ja als Wissensarbeiter bezeichnet werden oder als Wissensarbeiterin. Und gleichzeitig ist es aber so, dass auf jeden Fall bei mir war es so, dass ich nie mal mich damit wirklich beschäftigt habe, wie gehe ich denn eigentlich mit meinem Wissen um? Ne? Also das heißt, man liest irgendwie 1000 Bücher und dann guckt man TED-Talks und YouTube-Videos und so weiter und irgendwie gefühlt schwillt der Kopf nur immer weiter an. Und ja, du hast es eben schon mal gesagt, bei mir ist es auch so, ich bin, würde ich mal sagen, ein sehr begeisterungsfähiger Mensch. Ne? Mittlerweile darf ich hauptberuflich Leute begeistern für Ideen, die ich, ja, die mich faszinieren. Und so ein bisschen das Problem ist aber halt, dass häufig mit dieser Begeisterung dann auch das Ganze so ein bisschen verpufft ist bei mir, weil ich mich dann unglaublich in Themen reingearbeitet habe und unzählige Bücher gelesen habe. Aber das, was danach kam sozusagen, das war für mich nie ein strukturierter Prozess. Und das war irgendwas, was bei mir immer für, ich sag mal, zu unglaublicher Frustration geführt hat einfach. Also das war so, ich hatte das Gefühl, dass ich mir Notizen mache in Bücher und ich markiere mir ganz kräftig Sachen, ne? Und man kann sich dann immer irgendwie mal dran erinnern, ne, wenn man mal an das Thema oder mit dem Thema wieder arbeitet. Aber spätestens, als ich dann angefangen habe, das ist jetzt auch schon 5 Jahre her, als ich meine Bachelor-Thesis geschrieben hatte, war das so, dass ich dann relativ schnell an Grenzen gestoßen bin, weil ich halt war, okay, warte mal, wo waren das nochmal? Ne? Also irgendwo hatte ich das doch so. Also das heißt, ich hatte diese Informationen praktisch irgendwo, aber halt nicht abrufbar und nicht anwendbar direkt. Und ja, das Ganze hat sich dann dadurch verändert, sage ich mal, als ich dann vor mittlerweile auch über 3,5 oder 4 Jahren das erste Mal mit so diesem Thema von so einem Second Brain konfrontiert wurde. Das weiß ich noch wie heute, das war damals von einem im Rahmen von einem YouTube-Video von Ali Abdal, ganz toller YouTuber. Und der hat über den Online-Kurs von Tiago Forte gesprochen. Und Tiago Forte ist so der, sag ich mal, so der Guru in dem Bereich, was persönliches Wissensmanagement angeht. Und ja, das Ganze hat dann für mich so richtig angefangen, als ich von ihm dann das Buch gelesen hatte. Anfang 2023 war es sogar schon, oder Ende 2022. Und ja, so hat dieser Weg für mich so angefangen, würde ich mal sagen.
Sehr cool. Also ich kann voll jetzt schon irgendwie relaten, weil ich habe so viele Bücher bei mir irgendwie rumliegen, wo dann irgendwie so Markierungen drin sind oder es ist was unterstrichen. Und ja, wenn ich es dann wieder lese oder wenn ich es nochmal brauche, aber in meiner Alleindase, okay, in welchem Buch war das jetzt oder welche Seite? Und die ganzen Markierungen selbst sind ja dann auch irgendwie schlecht gemanagt meistens. Also weil ich es markiert habe, heißt es nicht, dass ich es finde. Aber ja, das ist bei mir auch mit der Bachelor-Thesis dann auch gekommen. Also wie du gesagt hast, ich habe dann damals so klassisch Citavi oder wie das hieß, genutzt, um so ein bisschen das Wissen, das ich dafür gesammelt habe, zumindest zu managen. Ist aber auch nur dafür halt relevant gewesen. Was kann ich denn im Alltag machen? Also jetzt haben wir die so Bachelor-Thesis angesprochen, aber was kann ich denn aktiver machen, um jetzt zu sagen, so in meinen Büchern oder in den YouTube-Videos das Wissen irgendwie wirklich zu managen?
Ja. Also das ist eine sehr gute Frage. Also Es gibt neben dem Tiago Forte noch ein ganz wunderbares Buch, was ich empfehlen würde. Das heißt Das Zettelkastenprinzip von Sönke Ahrens. Das ist ein deutscher Professor und das fußt wiederum auf das Zettelkastenprinzip von Niklas Luhmann. Und Niklas Luhmann hat sozusagen diese Idee geprägt, dass an sich alles irgendwie ein Gedanke ist. So, ne? Also das heißt, in einem Buch beispielsweise, wir nehmen mal dieses konkrete Beispiel, du liest irgendwas und das resoniert mit dir, sag ich mal so. Ne? Also du denkst, ach, oh, findest du interessant, ne? Oder so, oh, das könnte zu was passen, was auch immer du neulich erst hattest für ein Thema oder was auch immer. Und naja, die Idee ist halt sozusagen die, das ist ja an sich erstmal ein fremder Gedanke. Ne? So, er resoniert irgendwie mit dir, du markierst dir den. Und was wir tun beim persönlichen Wissensmanagement ist, wir gehen einen Schritt nochmal weiter. Also praktisch, wir gucken uns das an und wir formulieren das sozusagen in unseren eigenen Worten erstmal aus. Also das heißt, du sagst, ah, okay, warum findest du das jetzt interessant? Und im besten Fall erfasst du es in so einem Gedanken, ne? Niklas Luhmann hat das dann Zettel genannt. Und sozusagen die Idee ist eigentlich die, dass Wissen immer runterbrechbar ist auf eben diese kleinstmöglichen Gedankenschnipsel sozusagen, ne? Das Interessante ist halt, wenn wir einmal dieses Thema Wissen als eine Ressource sozusagen, ne, also Wissen als so ein Zettel begreifen, dann fällt uns auf, dass in der Regel alles, was wir als Wissensarbeiter tun, in irgendeiner Weise nur eine Sammlung von verschiedenen Gedanken sind, so, ne? Also egal, ob das jetzt beispielsweise ist, dass ich neues Training konzipieren, ne? Und jetzt in dem Sinne sage, okay, ich mache eine ganze Konzeption, ich mache eine ganze Agenda für einen Trainingstag, ne, vielleicht für einen Impulsworkshop, was auch immer. Genauso, ich schreibe einen LinkedIn-Beitrag, ich schreibe einen Blog-Beitrag, ich will ein YouTube-Video machen. Effektiv ist es alles nur eine Sammlung von irgendwelchen Gedanken, die wir als Menschen haben, zusammenpacken und auf irgendeine Art und Weise, sage ich mal, kreativ ausdrücken, ne? Also, und wenn man diesen, also das ist so, sage ich mal, so diese Linse, durch die ich das betrachten würde. Und dementsprechend ist an sich irgendwie alles Wissensarbeit und irgendwie dann auch alles eine Arbeit mit eben diesen Gedanken, ne?
Ich droppe jetzt auch gleich mal den Begriff Obsidian. Das ist ja auch für unser Meeting nachher sehr interessant. Was ist denn heutzutage mit der KI-Technik möglich, das Ganze vielleicht noch effizienter, noch besser zu gestalten?
Genau, das ist ja erstmal eine sehr, sehr gute Frage. Also Obsidian ist effektiv das Tool, womit ich meinen Zettelkasten, meinen Second Brain, sage ich mal so, manage effektiv. Ne? Also Obsidian ist deshalb, wie ich finde, ein sehr, sehr sinnvolles Tool, weil es eben Markdown-basiert funktioniert. Ne? Also das heißt, es ist auf einem bestimmten Dateiformat, was an sich überall auslesbar ist. Also das heißt, es ist jetzt anders als zum Beispiel Notion, was ich auch nutze für bestimmte Use Cases, was auch super, super, also eine phänomenale Anwendung ist. Aber eben bei Notion gehören mir die Daten nicht, ne, so sage ich mal. Also da gehören mir auch die Informationen nicht. Bei Obsidian ist es das Spannende. Obsidian ist, wie gesagt, effektiv nur ein Reader für Markdown-Files und kann ich auf jedem Gerät eigentlich installieren, ne. Also egal, ob das Mac ist, ein Windows-Computer, also, ich glaube, für Linux gibt's auch, iOS oder was auch immer, ne. Und deshalb ist es ein Tool, was ich auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen würde. Es braucht am Anfang so ein bisschen Zeit zum Reingrooven. Es gibt auch sehr, sehr coole YouTube-Tutorials dazu. Ich bin da auch gerade sogar am Erstellen von welchen, aber die brauchen noch ein bisschen, bis die online gehen. Aber sozusagen zu diesem Thema mit KI. Das Interessante an künstlicher Intelligenz ist eigentlich, oder beziehungsweise, ich sag mal, im konkreteren Sinne würde ich jetzt sagen, bei der Wissensarbeit vor allem mit Large Language Models, ne, also mit Sprachmodellen, ist es interessant, dass uns ein Sprachmodell dabei helfen kann, sehr, sehr, sehr komplexe Informationen schneller, sage ich jetzt mal, zu verarbeiten. Ne? Also das heißt, wir können beispielsweise aus großen Textmengen Informationen extrahieren. Ne? Wir können aber auch genauso mit diesen, was dann ja effektiv nur Gedanken von fremden Leuten sind sozusagen, ne, die ich für mich irgendwie nutzen will oder nutzbar machen kann. Bei mir war es beispielsweise auch so, also im Erstellen meiner Masterarbeit habe ich zum Beispiel auch dann oft das benutzt, wenn ich jetzt in einem akademischen Paper beispielsweise einen Textausschnitt habe, den ich spannend finde, habe ich ja so ein paar Ideen direkt dazu. Ne? Dann habe ich die in Zotero, das ist so ein bisschen wie das, was du eben mal angesprochen hattest mit Citavi. Also ist auch so ein Verwaltungstool sozusagen für wissenschaftliche Quellen oder für Quellen jeder Art. Und habe ich mir dann mal ein paar Anmerkungen gemacht, ne? Was finde ich daran interessant etc. Und dann hat mir beispielsweise, jetzt habe ich auch da mit einem speziellen GPT beziehungsweise mit einem speziellen Chat bei ChatGPT gearbeitet, um mir dann eben sozusagen das Wissen, also diesen Textbaustein inklusive meine Anmerkungen dazu, direkt sozusagen als so einen Zettel zu verpacken in der Art und Weise, wie ich so spreche und kommuniziere. Das ist so ein Use Case, der mir persönlich unglaublich geholfen hat, weil es eben schneller ermöglicht, das Wissen vernetzbar zu haben. Also, und das ist so unter anderem einer der Punkte, ne? Aber auch genauso, wenn es dann natürlich darum geht, das ist so immer der Klassikerfall natürlich, wenn ich ja jetzt was schreiben will, ne? Also wenn ich jetzt konkret in den kreativen Schöpfungsprozess sozusagen gehen will, ist es aber auch wieder so, dass es an sich nichts Besseres gibt für ein Sprachmodell, als eine Sammlung zu haben von meinem eigenen Wissen, meinen eigenen Worten. Im Idealfall sage ich jetzt mal, also wenn ich zum Beispiel irgendwie jetzt einen Blogbeitrag oder auch eine Themenseite oder was auch immer designen würde, dann mache ich es immer so, dass ich mir die Gedanken sozusagen schon mal ziehe. Also ich habe ja bestimmte Ideen dazu schon gehabt. Und die kann ich mir dann einfach nochmal zusammenfassen lassen beispielsweise oder zusammenschreiben lassen. Ne? Also oft ist so ein bisschen dieses Problem mit der Arbeit vor dem leeren Blatt Papier so, ne? Und das Spannende ist halt, dass man so ein Wissensmanagement an sich nie an dem Punkt sein kann, ne? Weil du immer Zugriff hast auf alles, womit du dir, oder auf einen sehr großen Teil, sag ich mal, von den Dingen, mit denen du dich so beschäftigst, was dich interessiert, was dich begeistert und was du cool findest. Und da dann eben viel schneller ins Machen kommen kannst. Das ist eigentlich die Idee dabei so.
Was sind deiner Meinung nach die größten Benefits daran, wirklich persönliches Wissensmanagement in der Art zu betreiben?
Sehr gute Frage. Also ich denke, dass das an sich jeder, also ich sag mal so, jeder Mensch, der mit Wissen arbeitet, sollte ein Bewusstsein dafür haben, was da überhaupt ist, womit man arbeitet, sage ich mal so. Ne? Also so ein bisschen das Verrückte ist eigentlich, ich sag mal Produktivität. Ich habe da vorgestern erst was zugelesen. Produktivität in der Fabrik ist total easy, weil ich sage, okay, wie viele Stunden gebe ich rein und wie viel Autos kriege ich da raus oder was auch immer. Ne? Bei der Wissensarbeit ist das nicht so. Hast du bestimmt auch schon mal erlebt, du bist manchmal tagelang an irgendeinem Problem dran und plötzlich machst du einen Spaziergang, es macht Klack, ne? Und du denkst so, boah, klar, ne, logisch. Und das Problem ist eben halt, wir können also bislang kein lineares Verhältnis identifizieren zwischen Input und Output bei Wissensarbeit. Und der Grund, warum ich sage, dass jeder Mensch eigentlich persönliches Wissensmanagement betreiben sollte, ist eben genau das, dass man eben ein Bewusstsein erstmal dafür erlangt, okay, was sind denn diese Themen, die ich eigentlich cool finde? Also ich glaube, einerseits ist es sowas wirklich auch für die persönliche Entwicklung super wertvolles, ne? Weil man einfach merkt, was sind denn so die Themen, die mich begeistern und wo habe ich vielleicht auch schon viele Kompetenzen, die ich aber einfach gar nicht so auf dem Schirm hatte oft, ne? Also so Stichwort Imposter-Syndrom und so, ne, ist ja auch oft so ein Ding. Du hast eben den Begriff Experte genutzt, das ist immer so spannend, ne, weil ich selber sehe mich natürlich eher als so jemand, der da irgendwo auf einer Reise relativ am Anfang ist, gefühlt, ne, weil ich weiß, was es eben alles noch gibt, ne, und wovon ich eben noch nicht komplett drinne bin. Aber durch mein persönliches Wissensmanagement sehe ich eben dann doch, ah, okay, stopp, warte mal, in den Themen kennst du dich ja eigentlich doch ein bisschen aus, ne, wenn du dann siehst, dass du sozusagen diesen physischen Beleg auch dafür hast irgendwo. Und dann natürlich auch ganz, ganz pragmatisch einfach für die Produktivität im Sinne von leichter, mit weniger Leid, schneller, bessere Ergebnisse erzielen, weil du halt durch dieses Denken in Wissensbausteinen ist es so, dass du irgendwann nur noch Wissensbausteine kombinierst. Also das heißt, wenn du jetzt eine neue Präsentation machst, was auch immer für einen neuen Kunden zum Beispiel, ist es ja effektiv schon zu einem Riesenteil irgendwas, was du schon mal irgendwie gemacht hast. Das heißt, du kannst diese Bausteine einfach kombinieren. Passt es, sage ich mal, so an, wie es für den Kunden beispielsweise jetzt notwendig ist. Aber du kommst halt wieder viel schneller ins Machen und viel, viel. Das heißt sozusagen, ich würde so sagen, so ein großes Problem bei vielen Wissensarbeitern ist, da ist es immer so, du fängst irgendwo an, dann hast du ein Ende und that's it. So, du fängst gefühlt immer bei Null an. Oder ganz viele Leute fangen immer bei Null an. Ne? Und durch ein persönliches Wissensmanagementsystem kommen wir eben in so einen Zyklus im Idealfall, wo wir konstant uns verbessern können. Ne? Also im Prozessmanagement nennt man das auch so kontinuierlicher Verbesserungs, KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Und auf jeden Fall, jetzt habe ich gerade die Definition nicht so perfekt im Kopf, aber egal, auf jeden Fall so diese Idee, ne, dass man sich einfach konstant verbessert, ne, und das ermöglicht eben diese Arbeit mit diesen Ressourcen, also mit diesen Wissensbausteinen, weil ich dann die Bausteine irgendwann verbessere und so immer schneller zum immer besseren Output komme. Und das ist ja eigentlich das, worum es ja auch irgendwie geht, ne, also ich bin mal ein Fan davon zu sagen, okay, ich habe ein sehr gutes Ergebnis, jetzt nicht mit 12 Stunden Arbeit realisiert, sondern halt irgendwie mit 5 Stunden und das finde ich einfach irgendwie, das hat was, sage ich mal so, ne?
Jan, ich würde dir noch ganz kurz eine Frage stellen. Ich sage schon mal danke für deine Zeit. Ich verlinke unten in den Shownotes auch deine wichtigsten Links, die du mir da noch zur Verfügung stellst, dass die Leute gerne nochmal auf dich zukommen können mit Fragen. Wann ersetzt KI deinen Beruf oder dich als?
Das ist eine spannende Frage. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass sich mein Tätigkeitsfeld enorm verändern wird, sage ich jetzt mal. Ich sehe bis zur AGI das noch nicht, ne? Also aber einfach, weil ich die Möglichkeiten bislang, also ich gucke ja viel, ich beobachte viel, was es auf dem Markt gibt. Es gibt einfach noch nicht das allumfassende System, was sozusagen mich jetzt komplett ersetzen könnte. Aber mal schauen, ne? Also im Idealfall kann ich irgendwann vielleicht mich klonen, ne? Und kann dann die ganze Zeit in Mailand Espresso trinken und parallel arbeitet mein digitaler Klon für mich. Ich bin gespannt. Also ich glaube, bis zur AGI ist das erstmal schwierig. Ab da wird es noch schwieriger. Also ich bin gespannt.
Sehr cool. Jan, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deinen Input. Ich freue mich jetzt schon auch auf die GPT-Time jetzt im Anschluss, die für alle, die die Podcast-Folge jetzt später hören. Wir werden die GPT-Time natürlich auch aufzeichnen und unsere School-Community zur Verfügung stellen. Ansonsten können sich die Leute sicherlich unter den Links, die ich verlinke, bei dir nochmal melden. Und dann wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag und wir sehen uns in der GPT-Time.
Cool. Vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte und tschüss.